Herr Groß, sind die Methoden der Chemie auch in der Paläontologie anwendbar, also der Wissenschaft vom Leben in der Vergangenheit?
Die Chemie ist die Wissenschaft, die Lehre, die Praxis der Untersuchung von Stoffen. Was wir da paläontologisch finden, sind Stoffe, das sind Tierknochen, das sind vielleicht, weiß ich nicht, Fritz wird das nachher erzählen, Tierfellreste, das sind Steine, das sind Artefakte, die Menschen bearbeitet haben, Knochen, was immer. Die kann man untersuchen wie alles andere und wir wissen, man kann auch Blutzellen, die noch erhalten sind oder Körperzellreste zum Beispiel im Knochenmark untersuchen. Sie kennen all die Geschichte vom Jurassic Park, dass man also glaubt, aus diesen Geninformationen könne man die Viecher wieder zusammensetzen und eines Tages treten die uns dann mit ihren großen Füßen irgendwo hin. Also das sei dahingestellt, da wird der Herr Gellergrim mehr erzählen, aber richtig ist, alle diese Objekte kann man natürlich chemisch untersuchen. Es gibt eine eigene Chemie, die heißt Archäometrie und die untersucht alles, was wir an Funden haben. Die kann sogar das Alter solcher Dinge zum Teil feststellen.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und mit dieser Erkenntnis wenden wir uns jetzt der zweiten sehenswerten Ausstellung im Museum Wiesbaden zu. Sie heißt Eiszeit-Safari und verspricht eine tolle Reise. Ja, wohin denn, Herr Gellergrim? Sagen Sie uns alles.
Ja, es mutet erstmal an, als würde man in die Vergangenheit reisen und das ist tatsächlich auch so der Fall. Aber
kommen Sie ruhig ein bisschen näher ans Mikro, ja.
Aber es ist, wir haben ja große Diskussionen um den Klimawandel. Das heißt, im Landesmuseum wird eben auch darauf hingewiesen, dass diese Eiszeit eigentlich ein Wechsel von verschiedenen Klimaten ist. Wir würden so gerne wissen, wie Weihnachten, ob wir Schnee haben oder nicht. Wir werden es immer noch nicht wissen. Es ist tatsächlich so, dass in den letzten 2,5 Millionen Jahren das Klima sich ganz erheblich immer wieder verändert hat. Und man kann nur auf lange Sicht so gewisse Entwicklungen feststellen. Und ich gehöre ja zu der ersten Generation, die erleben darf, dass es deutlich anders wird, als das noch meine Eltern und meine Großeltern erleben durften. Die letzten 30 Jahre ist es weltweit wärmer geworden. Und das ist auch ein Bestandteil dieser Ausstellung. Auch wenn der Titel erstmal vermuten lässt, dass man sehr viel mit Schnee und mit Eis konfrontiert wird. Und so beginnt auch die Ausstellung. Es ist eine Reise in eine Zeit vor etwa 20 bis 30.000 Jahren. Da war es am kältesten in unserer Region in den letzten 100.000 Jahren. Und diese Zeit wurde allerdings auch meisterlich von unseren Vorfahren durchlebt. Wir haben zwei Vorfahren, die durch die Ausstellung führen, deswegen heißt es Safari. Es ist tatsächlich so gedacht, dass man ein bisschen das erleben kann, was Jimek in den 60er Jahren noch in Afrika erlebte. Das hatten unsere Vorfahren vor 30.000 und vor 20.000 Jahren auch hier in Wiesbaden.
Ja, das ist ja ganz witzig, also dieser Ansatz, eine Safari, weil die Leute gerne reisen, also reisen sie dann auch mal gerne in die Eiszeit. Was bekommen wir denn zu sehen?
Also das beginnt natürlich mit einem wundersamen Saal zur Kaltzeit. Wenn man die Augen schließt und an die Eiszeit denkt, dann haben manche sicherlich schon die Tiere im Blick, die dem Ganzen als Vorlage dienen und das sind die Mammuts. Und tatsächlich sind auch drei Mammuts in der Ausstellung zu sehen und man sollte sich auf die Details anschießen. Man darf mal beobachten, wie denn die Augen geschützt werden vor den zahlreichen Moskitos und Fliegen, die in dieser Zeit hier existierten. Genauso darf man sich auf die Suche nach der Afterklappe machen, die die Mammuts besaßen, damit ihnen der Hintern nicht einfriert. Das sind tatsächlich Forschungsergebnisse in Rekonstruktionen vereint, die man vor 30 Jahren noch gar nicht so hatte. Und die Forschung gerade an der Eiszeit ist ganz immens stark, weil eben, wie Professor Groß eben schon sagte, die Möglichkeiten immens sind. Wir blicken in die Vergangenheit, haben aber wesentlich mehr Informationen als über die Dinosaurier. Ja, ich war gerade in Stuttgart im Museum und da wird dann immer noch diskutiert, wie viel Federn dürfen denn die Dinosaurier heute bekommen. Das ist sehr spekulativ in vielen Bereichen, aber über die Eiszeit, die letzten 2,5 Millionen Jahre, da gibt es ganz tolle Sachen, die von uns selbst stammen, nämlich Gemälde, Plastiken in den Höhlen rundherum, die uns direkte Informationen liefern und unsere Vorfahren haben sehr genau hingeschaut. Und dann gibt es eben ganze Leichen, die eingefrostet in Sibirien auf uns warten, aus denen wir dann weitere Informationen schöpfen. Und schließlich natürlich die Knochen, die gemeinhin eigentlich die Paläontologie so ausmachen. Aber allein nur die Knochen ist immer sehr schwer, man kann aber sehr schnell falsch liegen. Und dieser erste Saal vereint diese Dinge. Es werden sehr viele Skelette gezeigt, es werden aktuelle Funde auch gezeigt. Wir haben gerade in Wiesbaden eben was ganz Tolles. Auch in der Dauerausstellung des Landesmuseums im zweiten Stock, wo die meisten Gäste ja immer nicht hinkommen, weil es so weit weg ist. Aber es ist tatsächlich, es gibt eine große Ausstellung in Wiesbaden zur Wiesbadener Kaltzeit. Jedes Bauwerk, das in Wiesbaden steht, hat dazu beigetragen, den Fundus zu erhöhen.
Ist das ein Teil der Ausstellung oder ist das extra? Muss man also extra in den zweiten Stock gehen? Oder
ja,
gehört das zur Ausstellung
dazu? Das ist schon für uns ein Bestandteil der Ausstellung, denn wir konnten natürlich jetzt das nicht aufteilen. Es ist tatsächlich so, dass man aus den warmen Zeiten, wie noch vor 110.000 Jahren war es in Wiesbaden so warm, dass hier Nilpferde herumliefen, aus diesen Warmzeiten haben wir wesentlich mehr Fossilien. Also wenn man in Wiesbaden gräbt...
Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich verstehe das selbst nie, vielleicht auch der eine oder andere Zuhörer nicht. Also Kaltzeit, wann war Kaltzeit, wann ist Warmzeit?
Ja,
können Sie das mal ganz kurz sagen?
Wir warten gerade ja darauf, ob wir wieder einen kalten Winter bekommen. Es ist ja ein statistischer
Wert. Wir sind jetzt in einer Warmzeit.
Ja, also wir sind noch nicht in einer Warmzeit. Nein, wir sind im Moment in einer Übergangsphase. Es gab tatsächlich Zeiten, die waren wesentlich wärmer. Das ist eben die letzte große Warmzeit, war vor 115.000 Jahren. Und wir bewegen uns jetzt seit 12.000 Jahren in einer Zeit, die ist moderat bis warm. Aber immer wieder mit Peaks nach in beide Richtungen. Wir hatten eine kleine Kaltzeit, die ja auch in der Malerei sich wiederfand. Und wir haben aber auch genauso Zeiten gehabt, in denen es schon ein bisschen wärmer war als jetzt. Vor 6.000 Jahren gab es keine Gletscher in den Alpen. Also so eine Zeit wie jetzt gab es schon mal immer mal wieder. Das ist also kein Ausrutscher. Und wir wissen nicht genau, in welche Richtung wir gehen. Das ist auch die Aussage der Ausstellung. Also wenn man ans Ende der Ausstellung gerät, wird man eben die Frage gestellt bekommen, wie sieht's denn zukünftig aus, ne? Und nochmal zurückzukommen auf die Fossillage hier in Wiesbaden. Wenn man also gräbt, dann findet man überwiegend Waldelefanten und Steppenelefanten.
Ja, Sie haben ja auch Funde aus Wiesbaden in die Ausstellung integriert.
Das ist immer das Wundersame. Nicht nur, dass das Museum, das zweite Museum der Wiesbadener, ja vor 102 Jahren fertig gebaut wurde. Da wurden auch hier Funde getätigt. Aber gerade aktuell in diesem Jahr direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite, viele Hörer kennen das Gelände, das hart diskutierte für das neue Museum, auch für Herrn Ernst. Da wird nebendran gerade ein Wohnhaus gebaut und darin fanden sich in der Baugrube unendliche Mengen an eiszeitlicher Tierwelt.
Auch Nilpferde?
Nein, Nilpferde haben wir da noch keine entdeckt. Die findet man tatsächlich eher am Rhein unten in den Kiesgruben. Da kann man ganze Schädel finden. Sondern das sind eben tatsächlich jetzt hier oben kaltzeitliche Funde gewesen, aber so um die etwa 600.000 Jahre alt. Wir haben auch die tolle Situation, dass man weltweit Wiesbaden kennt, aber nicht mit dem Namen Wiesbaden, sondern mit Moosbach.
Aber sagen Sie doch mal konkret, was hat man da gefunden? Also Knochen, ja. Aber Knochen, wovon konnte man das?
Auerochsen und Steppenwiesent beispielsweise. Ja, die sind auch in der Ausstellung präsent. Allerdings die meisten Funde sind noch beim Hessischen Landesamt für Denkmalpflege, die uns netterweise einige wenige Exponate schon zeigten, weil die müssen ja noch präpariert werden. Das ist dann meistens ein langwieriger Prozess und wir wollten aber schon ein bisschen mehr Aktualität auch in die Ausstellung hinein. Bringen.
Und die hat man jetzt gefunden?
Genau. Also im Frühling wurde das gefunden und das hat uns natürlich große Freude bereitet. Aber ich muss trotzdem sagen, egal wer in Wiesbaden gräbt, er hat große Chancen darauf zu treffen. Das ist hier so eine Art Fossilfalle. Und deswegen ist eben auch die Forschung an dem Klimawandel eben tatsächlich auch ein Stück weit eine Wiesbadener Geschichte. Wir haben also hier schon vor 150 Jahren über das Klima nachgedacht und wie sich Klima verändert. Und dazu gibt es eben doch eine ganze Menge Belege und die vereinen sich in verschiedenen Häusern. Wiesbaden startete damit. Wir haben auch die älteste Wetterstation Nassau hier in Wiesbaden. Ne?
Sagen Sie gerade noch mal, was in der Ausstellung zu sehen ist. Also welche Exponate sind aus Wiesbaden, die Sie im zweiten Stock da ausstellen, die es schon lange gibt, aber die jetzt eben mit dieser aktuellen Ausstellung zu tun haben. Was ist das genau? Was
also kann man das, da sehen? Also nehmen wir mal Beispiel das Mosbacher Pferd. Ja, ist also ein Tier, das den Namen bis heute trägt, führt. Das ist in verschiedenen Fundhorizonten in Mosbach gefunden worden und ist auch Bestandteil der Ausstellung. Das sind eben Wollnashörner. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass Nashörner auch mal bei uns unterwegs waren und man verbindet sie natürlich mit warmen Steppen oder eben auch mit Regenwaldgebieten. Jetzt steht da also mitten in einer Steppenlandschaft, die doch einen relativ trocken, kalten Winter hat. Aber der ist eben nicht sehr schneereich und einen doch im moderaten Sommer. Da stehen jetzt Nashörner mit langer Behaarung. Skurrilerweise sind ihre Hörner so geformt, die haben also verschiedene Blessuren davon getragen, dass sie tatsächlich wohl im Winter den Schnee weggeschaufelt haben damit.
Ganz kurz mal zwischendurch, war Wiesbaden auch mal tropisch?
Also das möchte ich bezweifeln, da müssen wir sehr, sehr weit in der Zeit zurückgehen. Also viele kennen hier aus der Gegend die Grube Messel. Die zeigt uns so einen Blick zurück in eine Zeit vor etwa 47 Millionen Jahren. Und da waren wir hier in den Subtropen angesiedelt. Also tropisch, da müssen Sie 100 Millionen Jahre zurückgehen. Das ist also sehr lange her. Und von daher ist das also nicht unser Thema. Aber wir haben tatsächlich hier einen Übergang zwischen gemäßigt und mediterranen Gebiet. Das ist schon lange. Und das Mediterrane streift auch immer wieder nach Mitteleuropa.
In der Ausstellung sind schöne Präparate zu sehen. Mammut, Höhlenbär, Hyäne. Woher weiß man eigentlich, wie die Tiere ausgesehen haben?
Ja, also ich glaube schon, dass die Spannung der Eiszeit ausmacht. Wir müssen rekonstruieren. Das sind immer Fantasiegebilde, die wir uns schaffen. Jeder von uns, wenn er mit dem Material arbeitet, entwickelt Theorien, wie haben die Tiere ausgesehen, weil sie leben nicht mehr. Selbst heute noch, wenn man ein totes Tier auf dem Tisch liegen hat, unsere Präparatoren müssen daraus was Lebendiges machen. Und da ist die Verzweiflung oft groß. Ja, denn wenn man die Tiere nicht selbst lebend kennengelernt hat, ist das was ganz anderes. Von daher kann man sich leicht vorstellen, das kann schnell in die Hose gehen. Ne? Also wo ist beim Mammut der höchste Punkt beispielsweise? Eine lange, lange Diskussion. Wie unterscheidet der sich in seiner Brückenkonstruktion, dieses riesige Tier vom indischen und vom afrikanischen Elefanten? Da gab es lange, lange Diskussionen darüber und nicht zuletzt hat man lange auch verlacht, das, was unsere Vorfahren gemalt haben. Und heute sind wir da sehr viel näher und müssen erkennen, dass man in der Vergangenheit sehr genau hingeschaut hat.
Also Hand aufs Herz, ist das eher Wissenschaft oder eher Spekulation oder sagen wir blühende Fantasie, die da zum Zuge kommt?
Ich glaube, es ist die Meisterklasse. Ich darf das sagen, ich bin Biologe, ich bin noch nicht so weit gekommen.
Sie sind ja auch Präparator.
Über Bernstein habe ich auch schon geforscht, aber es ist eben tatsächlich die Meisterklasse. Sie müssen unglaublich viel Wissen vereinen und dann müssen sie spekulativ werden. Und mit Fantasie, Kreativität sich der Sache nähern. Wir haben wunderbare Rekonstruktionen von einem Künstler namens Rubal, der in den 1920er Jahren weltweit gearbeitet hat. Und der hat sich so viel Freiheiten gelassen und nicht so ins Detail gegangen, dass die Rekonstruktionen heute noch tragen. Die zeigen wir auch im Museum.
Apropos Mammut. Das 5.000 bis 8.000 Kilo schwere Tier ernährt sich von Kräutern und Gräsern. So erfahre ich aus dem Begleitmaterial der Ausstellung. Und seitdem quält mich die Frage, Herr Gellergrimm, wie viel Kräuter und Gräser es am Tag gegessen haben muss. Können Sie mir da was dazu
ja,
sagen?
Ja, das sind sicherlich einige hundert Kilogramm. Das wissen wir ja auch von unseren heutigen großen Pflanzenfressern. Man muss aber leider sagen, sie sind nicht sehr effektiv. Also wenn man im Zoo mal das Glück hat und darf mal sehen, was beim Elefanten hinten hinausfällt. Solche Kotproben sind ganz erstaunlich. Ich bin ja eigentlich für Krabbeltiere zuständig. Also das ist mein Sujet und da ist es tatsächlich so, da bleibt sehr viel übrig. Insekten stürzen sich da sehr gerne drauf. Die Verwertung.
Denken Sie nicht ab, wir sind beim Mammut.
Die Verwertung von dem Kot ist eben noch gut und nützlich. Aber es ist tatsächlich so, dass diese großen Pflanzenfresser alle möglichen Methoden entwickelt haben, bis zu unseren Wiederkäuern und das Mammut eben ist da nicht von befreit. Der große Bauch ist an erster Stelle mal eine große Gärkammer.
Und das heißt?
Ja, die Nährstoffe müssen erschlossen werden und das können wir nicht selbst.
Und das heißt, er muss nicht so viel fressen, weil die
Doch, der muss sehr viel fressen arbeitet. Und dann muss immer wieder, müssen Bakterien das erschließen. Ja, wir sind ja auch besiedelt von Milliarden von Einzellern, die mit uns unser Leben teilen.
Und Ihr Spezialgebiet, wir wissen es, sind Spinnen und Käfer und besonders Raubfliegen. Hat es die in der Eiszeit auch gegeben schon?
Ja, auf jeden Fall. Meine Gruppe ist älter als die Dinosaurier. Da legt großen Wert drauf.
Donnerwetter.
Aber Sie haben es recht angeschlossen. Das ist tatsächlich, hatte ich ja vorhin darauf angesprochen, dass das Mammut beispielsweise wunderbare Schutz des Auges hat, indem tatsächlich die Augen mit wunderbaren Lidern und langen Augenwimpern versehen ist. Fahren Sie heute mal nach Alaska oder nach Nordsibirien im Sommer. Ja, dann wissen Sie, dass das ist die Hölle. Also da möchte niemand hin, das sind unendliche Mengen von Moskitos und damit mussten diese Tiere eben auch leben. Ja.
Mit welchen Methoden kann man denn Erkenntnisse heutzutage gewinnen? Also wie untersucht man Knochen und die Artefakte, die Sie zeigen, die Fossilien in der Ausstellung?
In vielerlei Hinsicht tatsächlich noch so wie vor 100 Jahren. Es gibt allerdings tatsächlich unter Paläontologen große Diskussionen, ob man sich nicht doch ein bisschen mehr dem Sachverstand auch der Archäologen nähert, die mit dem feinen Pinsel arbeiten. Und das ist eben nicht ganz verkehrt. Tatsächlich werden erst seit knapp 50 Jahren Mikrofossilien gesammelt. Das heißt, wenn irgendwo große Knochen auftreten, macht es eben Sinn, auch das zu untersuchen, was drumherum ist, um beispielsweise Aussagen zu treffen, was war das tatsächlich für ein Klima, was gibt es da noch für andere Hinweise auf das Leben dieser Tiere. Das Bergen ist aber tatsächlich in großen Teilen noch dasselbe. Wir haben heute natürlich unglaublich tolle Hilfsmittel, ob das eine Digitalkamera ist oder dass wir auf den Zentimeter genau sagen können, wo wir uns gerade befinden. Und so können Fundhorizonte eben sehr gut erschlossen werden. Und man kann sich Gedanken machen, wie dieses Tier zu Tode kam. In Wiesbaden ist das ein bisschen schwieriger. Wir haben hier die missliche Situation oder auch eine schöne. Also wir haben sehr viele Knochen im Boden. Das ist ganz wundersam, aber es sind fast alles vereinzelte Stücke. Als ich die ersten Fotos vor 20 Jahren in Wiesbaden zu sehen bekam von alten Ausstellungen des Museums, da war eben im 19. Jahrhundert auch ein Mammut dargestellt im Landesmuseum. Und das bestand aus über 30 verschiedenen Individuen. Sowas würden wir heute nicht mehr tun. Ja? Also wir möchten schon dann eine Einheit bilden, die zusammengehört. Und tatsächlich gehört aber viel, viel Chemie und Physik dazu, was man noch alles herausbekommen hat, bis eben auch zur Molekularbiologie. Und diese Molekularbiologie, die wird immer spannender. Ich muss zugeben, das ist ein Bereich, der in meinem Studium noch etwas kurz kam. Und heute reibe ich mir pausenlos die Augen. Wir haben zum Beispiel gerade erfahren von einem Kollegen aus Karlsruhe, vom Dinofrei, dass Steppenwiesent, was auch ausgestellt ist, ein wundersam riesiges Tier, das sicherlich von unseren Vorfahren gefürchtet wurde, dass das in der Paarung mit einem Auerochsen schließlich unseren heutigen Wiesent ergab, der in der Fasanerie zu sehen ist. Ja. Hat allerdings auch ähnlich gewirkt, mit anderen Arten sich gemischt und dabei entstand dann das nordamerikanische Bison. Also das sind Sachen, die hätten wir niemals vermutet, wäre uns nicht die Genetik dazwischen gekommen. Und ich möchte immer noch zweifeln, aber leider werden die Zweifel immer kleiner.
Und kann man auch rausfinden mit den heutigen Methoden, was der Bison vor seinem Tod gegessen hat?
Ja, das ist tatsächlich, das ist wie Kriminalistik. Beispielsweise die Zähne werden untersucht. Also was sich in den Zähnen ablagert, ermöglicht eine Aussage darüber, grob was gegessen wurde. Und es lassen sich sogar Aussagen treffen, aus welcher Region ein Tier stammt. Diese Wanderbewegungen sind heute natürlich besonders spannend, weil das natürlich auch hochkomplex ist. Schon der Wechsel von Klimaten ist schwierig zu verstehen, aber das Ganze noch über riesige Landmassen hinweg, wo also jeder kleine Berg ein anderes Mikroklima produziert, diese Wanderbewegungen machen Spaß und sind eben großes Forschungsgebiet.
Also alles hochspannend und wir sagen das gleich, wie lange man die Ausstellung sehen kann, bis zum 21. April, dem Ostermontag. So, jetzt kommen wir mal zu einem anderen Thema. Gerade hat die Gesellschaft der deutschen Sprache das Wort des Jahres ausgerufen, Heißzeit. Jörg Kachelmann findet das blödsinnig. Und Sie, Herr Gellergrimm?
Ja, also wir brauchen natürlich schon Dinge, an denen wir uns ein bisschen, wir möchten uns mit Dingen beschäftigen und da gehört eben das Klima. Also das Wetter war schon immer das schönste Thema. Ich glaube, das war nie anders und das ist jetzt eben natürlich ein bisschen krasser. Ja, wir haben eben ganz starke Veränderungen und wir hatten also gerade wirklich ein übles Jahr für die Landwirtschaft in Teilen. Ich bin trotzdem erstaunt, wie viel Grün in Deutschland doch noch existierte nach diesem harten Jahr. Aber Ausrutsche haben wir schon immer gehabt. Also es gab nie sozusagen das Soft-Jahr, in dem also alles passte. Das hat es noch nie gegeben und die Bauernregeln zeugen davon reichlich. Trotzdem, ja, ich bin schon jemand, der auch warnt und sagt, da ist etwas, was sich ganz massiv verändert, was unsere Älteren, die Älteren unter uns nicht erleben durften und schon gar nicht ihre Eltern. Und jetzt gilt es zu fragen, warum? Ja, nur bin ich natürlich auch Naturwissenschaftler und muss sagen, es gibt eben sehr, sehr viele komplexe Gründe, warum sich Klimate verändern. Tatsache ist, wir werden in der Ausstellung immer wieder gefragt, warum der Eisbär nicht dabei ist. Der ist ein Stockwerk höher in der Farbenausstellung. Der Eisbär ist ein Meerestier, der hat Schwimmhäute beispielsweise und hat also in dem Fundkontext der Eiszeit erstmal nichts zu suchen. Aber der wird heute als Maskottchen hergenommen für den Klimawandel, für das Aussterben von Arten aufgrund einer Erwärmung des Planeten. Der Eisbär lebt seit über 1 Million Jahren auf diesem Planeten, das sagen uns auch die Genetiker. Und in dieser Zeit gab es mindestens 6 Warmzeiten. Ja, also 6 Zeiten, wo es wärmer war als heute. Und er hat es gut überlebt.
Also man kann keine Aussagen machen, welche Tiere zugrunde gehen und welche Menschen wo und in welcher Zeit.
Also,
darüber kann man keine zuverlässigen Aussagen machen.
Für den Menschen können wir es schon sagen. Also wir sind Kinder dieses Klimawandels. Also wir sind eben tatsächlich in dieser Zeit entstanden. Wir gehören zu den Arten auf dem Planeten, die am besten mit Klimawandel umgehen können. Wir erleben es gerade draußen, wenn wir rausgehen und uns warm anziehen. Wir sind tatsächlich prädestiniert. Also uns trifft es am schlechtesten dieser Klimawandel.
Die Tiere aber schon.
Ja, aber viele, viele Arten. Und jetzt geht es darüber zu diskutieren, ist das, sind die Aussterberaten eben aktuell höher als zu anderen Zeiten? Und da gibt es eben schon Anzeichen, die das uns dokumentieren.
Die Klimakonferenz in Katowice ist gerade zu Ende gegangen und hat einmütig beschlossen, die Erwärmung der Erde zu bremsen. Wer nicht mitmacht, bekommt den schwarzen Peter. Das ist ja ein schönes Ergebnis, ja?
Oder? Ja. 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 Ich bin kein pessimistischer Mensch. Die Natur wird all dieses meistern. Das darf man sagen, aber das Problem ist, dass wir eben extrem viele Gifte in die Umwelt einleiten und Herr Professor Groß und das Institut Fresenius und die Fresenius und die Hochschule müssen darum kämpfen, dass das bekannt wird, was wir dort tun, ne?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, erfahren wir alles in der Ausstellung. Sie wollten uns jetzt noch sagen, welches Weihnachtsgeschenk Sie haben.
Ja, also es gibt nicht wenige Wiesbadener, die erinnern sich daran, dass in der früheren Zeit auch eine große mineralogische Museumssammlung existierte. Und wir haben sie aus dem Keller geholt und sie wird bis Ostern gezeigt. Und die hat viel mit Chemie zu tun. Die Mineralien sind ganz wundersam und wer eben sich nochmal verzaubern lassen möchte in der Zeit.
Also bunte Steine, ja.
Ja, darf man so sagen.
Also sehr farbig.
Sehr bunt und.
Machen Sie es ein bisschen süffiger. Warum soll ich mir das angucken?
Ja, also bunte Steine. Also das Schönste an Mineralien ist, es ist perfekte Ordnung, die im Chaos endet. Lassen Sie sich überraschen.
Gut.
Mit und wunderschönen Farben.
Herr Groß, Sie wollten auch noch was bemerken?
Ja, vielleicht das, dass meine Kollegen und Kolleginnen, die ja mit mir zum Teil Wiesbaden verlassen haben, 1995, jetzt wieder zum Teil, das sind die Wirtschaft- und Medienstudenten, Psychologie und Design, nach Wiesbaden zurückkehren in die Moritzstraße. Das konnte man der Presse entnehmen. Das freut uns sehr. Wir Chemiker und Chemikerinnen bleiben in Idstein.
Und wir freuen uns auch sehr, dass die Hochschule wenigstens zum Teil wieder nach Wiesbaden kommt. Im Sommer bleibt das dabei, ist das richtig?
Geplant ist im Frühjahr und das steht noch so.